Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Moin und herzlich willkommen zu Folge 33 von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wie immer mit Dietmar Moltagen als Gastgeber und Fragensteller. Danke, dass Sie uns eure Ohren leiht, wenn wir über Obdachlosigkeit in Hamburg sprechen, über die aktuellen Todesfälle auf Hamburgs Straßen und über die Frage, was man jetzt tun sollte, unmittelbar, um obdachlose Menschen in diesem Winter zu helfen, aber auch, was ihnen langfristig helfen kann. Es freut mich sehr, für dieses Gespräch Annette Bruns am Mikrofon begrüßen zu dürfen, seit Jahresbeginn Chefredakteurin von Hinz und Kunst. Herzlich willkommen, Frau Bruns.
Ja, guten Tag, Herr Moltagen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Hinz und Kunst, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht sofort parat haben, sage ich es nochmal, ist das Hamburger Straßenmagazin mit einer Auflage von rund 60.000 auch das größte in ganz Deutschland. Es berichtet über Obdachlosigkeit und die Lebensbedingungen dort, wo andere Medien nicht so oft hinschauen, aber auch viel über die Hamburger Kultur. Das Heft wird von journalistischen Profis gemacht und von mehr als 500 Obdachlosen, Wohnungslosen, Ex-Obdachlosen und von Menschen in prekären Lebenslagen auf der Straße verkauft. Diese Menschen haben damit Arbeit, oft nach langer Phase der Arbeitslosigkeit. Seit 1993 gibt es Hinz und Kunst mittlerweile und hat sich in dieser Zeit auch zu einer sozialpolitischen Stimme in der Stadt entwickelt, die immer wieder gegen Armut und Obdachlosigkeit Stellung bezieht. Ja, Frau Bruns, beginnen wir unser Gespräch bei der aktuellen Situation. Man muss nur vor die Tür gehen, dann merkt man, es sind sehr kalte Tage, natürlich auch sehr kalte Nächte im Moment in Hamburg. Und wir haben es in den Medien lesen müssen, bereits 12 Menschen sind auf Hamburgs Straßen gestorben. Da fragt man sich doch, wie kann das eigentlich sein in einer so reichen Stadt wie Hamburg?
Naja, dass Obdachlose auf der Straße sterben, ist ungefähr so normal, wie dass Menschen leider auch in Wohnungen sterben, die in Wohnungen leben. Das Interessante ist, dass es dieses Jahr doppelt so viele sind wie in anderen Wintern. Und das kann man, da kann man ja sagen, das ist doch eine so hohe Steigerung, dass man sich fragen muss, wo kommt das her? Und wir wissen alle, wir haben eine Pandemie einerseits. Also ganz klar, wir sehen, die Leute werden wirklich ärmer. Und wir haben andererseits eben ein Problem der, wie soll ich das sagen, Arbeitsmigration aus Südosteuropa. Das steigt und steigt, dass immer mehr Menschen kommen, die möchten hier arbeiten, die versuchen auch Arbeit zu finden. Aber, und die brauchen wir auch im Arbeitsmarkt. Da, Sie nicken. Ja. Nur, sie bekommen nicht genug Hilfestellung, kommen dann in prekäre Arbeitsverhältnisse, illegale Arbeitsverhältnisse. Und wenn sie dann unten runterfallen, dann landen sie leider und schrecklicherweise auf der Straße.
Das finde ich spannend. Das habe ich mich sowieso gefragt. Mein Hinz und Kunst ist natürlich ist erstmal ein deutschsprachiges Magazin, erscheint auf Deutsch. Ich nehme auch an, dass Sie im Wesentlichen Deutsch sprechen in der Redaktion und mit den Verkäuferinnen und Verkäufern. Erreichen Sie eigentlich auch jetzt über Hinz und Kunst die Menschen, die Sie gerade beschrieben haben, also Eingewanderte aus osteuropäischen Staaten, die vielleicht dann eben jetzt zumindest oft ja nicht gerade Deutsch so sprechen, dass sie eine Zeitung problemlos lesen könnten?
Ja. Die erreichen wir sehr wohl, weil die möchten auch Hinz und Kunst verkaufen. Wir haben eigentlich aus Voraussetzung, dass sie Deutsch können und es können ein weites Feld. Also wenn sie die Geldübergabe und Guten Tag und Tschüss sagen können, ich glaube, dann guckt man schon, hofft man, dass sie noch einen Deutschkurs machen. Das bieten wir auch an. Wir haben eine rumänische oder sogar zwei rumänische, eine rumänische Sozialarbeiterin, eine rumänisch-deutsche Übersetzerin. Eigentlich bräuchten wir jemanden noch, der Polnisch kann. Das sind die größten Zuwanderergruppen. Okay. Aber wir haben sogar amerikanische Straßenverkäufer. Das heißt, die Voraussetzung, um Verkäufer zu werden von Hinz und Kunst, knüpft sich nicht daran, dass man Deutsch ist, aber es sind wirklich nur noch die Hälfte ungefähr Deutsche.
Und nun haben Sie gesagt, wir haben eine Pandemie, klar, wir alle wissen, das betrifft ja auch wirklich die ganze Gesellschaft. Wie schlägt sich denn das jetzt zum Beispiel für das Leben eines Hinz- und Kunstverkäufers nieder? Ich würde ja mal vermuten, die Geschäfte sind dicht, also kann man weniger verkaufen. Aber was bedeutet das für die Menschen, die Hinz- und Kunst verkaufen?
Gut, wir kommen aber nochmal zurück zu den Toten, oder?
Auf jeden Fall.
Goldhagen, gut, denn das ist ein unterschiedliches Feld. Die Hinz- und Kunstverkäufer sind ja nun schon, wie soll man sagen, man müsste eigentlich sagen, dass es sind nicht Obdachlose, sondern wohnungslose Menschen. Der Unterschied ist, dass sie eben städtische Unterkünfte irgendwas gefunden haben, da hilft Hinz und Kunst auch mit der Sozialarbeit, dass die die wenigsten machen noch wirklich Platte, wie das heißt. Aber sie sind sozial benachteiligt und können nicht so einfach im ersten Arbeitsmarkt gehen. Und deswegen ist das eine super Stütze. Es ist ja eine Hilfe zur Selbsthilfe. So, das ist die Vorrede. Ihre Frage. Ja, es ist wahnsinnig schwierig. Wir stellen den VerkäuferInnen frei, ob sie verkaufen wollen oder nicht. Die meisten wollen verkaufen, obwohl sie natürlich das Risiko von Corona dadurch eingehen. Sie müssen ja zum Beispiel an ihren Verkaufsplatz mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln fahren. Es gibt Stimmen im Projekt, die sagen, das sollten wir nicht machen. Und wir haben aber uns ein ethisches Gutachten kommen lassen. Sie glauben das vielleicht nicht, aber ist so, von Harl Ansen. Und der Philosoph von der HW hat gesagt so, ihr könnt die nicht bevormunden. Das sind erwachsene Menschen. Wenn die sich entscheiden, das möchten wir machen und es ist erlaubt, dann mögen sie das bitte auch, sollen wir das bitte auch machen lassen. Das, der Haltung haben wir uns angeschlossen, aber mit Bauchgrimm, weil wir eben wissen, das ist, ja, das ist eine schwierige, wirklich Situation, wenn jemand dort Corona bekäme. Nun ist es natürlich so, die meisten verkaufen draußen, sie verkaufen mit Masken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben natürlich auch Verkäufer, die in Restaurants verkaufen. Die können gar nicht mehr verkaufen. Und es gibt viel, viel weniger Menschen auf der Straße.
Genau.
Das heißt, wir setzen weniger einfach, ne? Genau, wir setzen weniger Magazine ab. Die Verkäuferinnen sind natürlich, das ist unangenehm, so wenige, wenn du pro Stunde vier Magazine nur verkaufst, ist das nicht gerade befriedigend. Und nee, du hast weniger Kontakt. Das heißt, es ist eine Situation, wir denken vielleicht immer nur an uns mit unseren Kindern, wie wir drinnen sitzen, genervt sind und uns schrecklich auf die Nerven gehen oder auch Singles, ist natürlich auch ganz furchtbar, dass die vereinsamen, weiß jeder. Aber ich glaube, wenig Leute, genau, ich übrigens ja auch, bin erst neu da, wissen, wie das für obdachlose Menschen ist. Das ist sozial bitterhart und es bedeutet natürlich auch, dass man eher wieder in die alten Süchte also wenn jemand ein Trockenalkoholiker ist oder sonstige Drogen konsumiert, dann ist das jetzt die Zeit, wo er rückfällig wird, weil er einsam ist, weil das zum Beispiel Hinz und Kunst. Hinz und Kunst, das sind ja, wie Sie sagten, über 500 Verkäufer, die kommen ja jeden Tag und holen sich neue Zeitungen ab. Ne? Die kommen immer und kaufen die und müssen die verkaufen. Das heißt, das ist ja nicht so, dass wir denen die schenken, und sondern sie müssen sich ein kleines Kapital aufbauen und das verkaufen sie dann, kriegen sie sozusagen das, sie kaufen die zum halben Preis, wie sie verkaufen. So, normalerweise treffen die sich auch bei uns und unterhalten sich und kommen ins Café, und das ist ein ganz wichtiger sozialer Anknüpfungspunkt für viele Menschen. Und das fehlt zum Beispiel.
So. Ja.
Also Situation ist echt kritisch.
Vielen Dank. Ich wollte das gerne noch mal fragen, wie eigentlich das aktuelle Leben eben aussieht für Hinz und Kunstverkäufer. Aber natürlich kommen wir auch noch mal auf die Todesfälle zurück. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, da noch was sagen zu wollen. Also es gibt ja auch Maßnahmen der Stadt, damit eigentlich das nicht passiert, dass jemand im Winter erfriert. Zum Beispiel gibt es seit Jahren das Hamburger Winternotprogramm. Das ist ja auch in diesen Tagen jetzt noch mal ausgeweitet worden. Nun sind Sie einige von denen, die immer wieder dieses Programm kritisiert haben. Was genau kritisieren Sie daran jetzt?
Also es war schon immer so, dass die Annahme, dass viele Leute nicht ins Winternotprogramm gehen wollten, weil diese Sammelunterkünfte eben schwierig sind, auch schon deshalb, also es geht da rau zu und die Leute sagen, sie werden beklaut und so weiter, das können wir wenig nach, wir wissen es nicht, wir kommen da nicht rein, auch als Journalisten ist es relativ intransparent, was da wirklich los ist. Aber ganz, es war schon in jedem Winter so, dass viele gesagt haben, nee, also lieber schlafe ich draußen als da drin mit so vielen, die sich womöglich irgendwie blöd benehmen oder mich womöglich beklauen. So. Jetzt kommt natürlich dazu, und das richtig ist, dass wer jetzt da reingeht, ein höheres Corona-Risiko sich aussetzt, weil es Sammelunterkünfte sind. Das Robert-Koch-Institut hat gesagt, Sammelkünfte sind jetzt vom Übel. So. Das heißt, da kommt jetzt noch on top die Angst vor Corona, und Obdachlose dürfen die doppelt und dreifach haben. Viele sind vorerkrankt. Wir wissen natürlich, dass Menschen mit Diabetes zum Beispiel, aber eben auch Suchterkrankungen vulnerabler sind gegenüber diesem Virus. Das heißt, die gehen auch deshalb nicht in die Sammelunterkünfte. Und das andere, was ich unglaublich finde, warum werden diese Unterkünfte nicht auch tagsüber offen gelassen, sodass die Leute da ganztägig bleiben. Dann würden sie vielleicht ja auch stabile Strukturen untereinander finden und sich in so einem Vierbett, also es sind eigentlich 8-Bettzimmer, aber jetzt sollen die angeblich nur zu viert belegt werden, wobei nur darf man auch Tüllchen dran machen, ist auch ziemlich viel. Aber vielleicht würden sich ja stabile Gruppen dann ergeben, statt dass man die jeden Morgen rausschmeißt, die Menschen, und abends müssen sie wieder einchecken. Und wo gehen sie tagsüber hin? Sie gehen meinetwegen in Wärmestuben. Das heißt, da gehen ja auch viele Haushalte durcheinander. Also Hamburg hat das, die Begründung von Hamburg ist relativ inoffiziell, aber nicht dementiert. Wir schützen die Menschen erstens vor der Kälte, erstens, zweitens und drittens. Das ist juristisch akut. Ob die dann noch vor Corona geschützt sind, wäre schön. Wir achten irgendwie auf die Abstände, aber sie haben keinen Virologen oder Infektiologen zu Rate gezogen, wie man das wohl löst. Und wir meinen, das könnte man lösen, wenn man wollte. Zum Beispiel, dass jetzt in diesem Wochenende, wo es besonders kalt ist, zum ersten Mal das Winternotprogramm auch tagsüber geöffnet. Diesen Move, nicht? Diese Öffnung, die hätte man Anfang Dezember machen müssen. Dann wären vielleicht auch länger Leute dort geblieben und wir hätten diese 12 Toten eventuell nicht.
Dann sind wir schon bei dem Punkt, was man eigentlich auch tun könnte. Also Sie haben schon gesagt, tagsüber aufmachen wäre ganz wichtig, so habe ich es verstanden. Natürlich die Belegung reduzieren, um das Infektionsrisiko zu senken. Es gab jetzt ja auch die Debatte, Hotels zu öffnen, die ja im Moment keine Gäste empfangen dürfen oder nur unter ganz bestimmten Auflagen. Wäre das auch eine Forderung, die aus Ihrer Sicht sinnvoll ist?
Ja, wobei ich finde, man muss das auf das Ziel gehen. Das Ziel heißt Einzelunterbringung. Oder Doppelbett geht natürlich irgendwo auch, ja. Also so ein Doppelzimmer. Das muss das Ziel sein. Ob das im Hotel stattfindet oder wie jetzt in der Eifelstraße, wo man eine alte Flüchtlingsunterkunft wieder geöffnet hat und da Schmiedekoppel, Erstaufnahmelager, könnte man auch ganz viele mehr Zimmer öffnen, als man es jetzt getan hat. Das finde ich, muss man nicht als Forderung stellen. Nur ist es tatsächlich so, hier könnte man im Moment, und das tut ja jetzt die Zivilgesellschaft, die wissen ja, dass ungefähr 140, 150 Menschen inzwischen durch Spenden bis Ende März in Hotels untergebracht sind. Das ist enorm, weil das wirklich viel Aufwand und viel Geld ist, so lange. Aber die Zivilgesellschaft sagt sich eben, das geht so nicht, das wollen wir nicht. Also spenden ganz, ganz viele Menschen. Und natürlich freuen sich die Hostels, dass sie jetzt nicht leer stehen. Klar, oder auch die Monteursunterkünfte und so. Das ist möglich. Wir sind zum Beispiel erstaunt. Also, Hünz und Kunz macht da auch mit und auch ein Sozialarbeiter, der sich mitkümmert. Und auch die Sozialarbeiter von Caritas und Diakonie sind dabei und die sagen, es läuft gut. Also die Obdachlosen sind sehr froh, die dort untergekommen sind und benehmen sich wie in der Regel wie, sagen wir mal, normale Hotelgäste.
Okay, spannend. Ist ja eigentlich faszinierend. Die Kapazitäten sind einerseits da und die Erfahrungen sind auch positiv. Also dann hapert es wie so oft schlicht einfach am Geld, dass man da nicht...
Nein. Es hapert nicht am Geld. Das kann man nicht so sagen, weil eine Unterkunft in der Sammelunterkunft Friesenstraße, da rechnet die Stadt pro Tag und Mensch mit 60 Euro. Die Unterkunft im Bettpark, dem Hostel, was Hin zum Kunst mitbelegt, kostet pro Tag und Mensch 30 Euro. Dazu kommen natürlich jetzt Overhead-Kosten. Und dann kann man ja sagen, Mensch, das müsste doch bummelig zum selben Preis wie in der Friesenstraße hinbekommen zu sein. Wäre das nicht so, würde doch wahrscheinlich nicht sogar die CDU in Hamburg das pushen, ja, nicht nur die Linken, ja, wo man sagt, naja, die geben Geld aus, was sie nicht haben, nicht? Das ist ja das alte Vorurteil. Nee, selbst die CDU sagt, das kann man eigentlich durchrechnen, das wäre gut. Und man muss ja auch das Sache vom Ende her rechnen, das ist jetzt ein bisschen, klingt vielleicht zynisch, aber die Allgemeinheit muss doch dafür aufkommen, wenn dann in so einer Sammelunterkunft Corona ausbricht, diese Menschen die höhere Wahrscheinlichkeit haben, Intensivpatienten zu werden. 3-4 Wochen lang, ja. Das ist doch, das will man aus menschlichen Gründen natürlich in erster Linie nicht, aber wenn man eben an die Kosten denkt, ist das nun wirklich eine Milchmädchenrechnung. Nicht von vornherein zu sagen, wir holen uns einen Infektiologen hinzu und regeln für die Obdachlosen in diesem Pandemiewinter die Unterbringung. Und würde vielleicht dann ja auch diese tollen Erfahrungen machen, die andere Finnland, also jetzt kommen wir vielleicht auf das, was Finn so kurz eigentlich will, Housing First. Sagt Ihnen das was?
Nein, oder gerne ausführen.
Okay, Also Housing First, habe ich auch erst gelernt, Herr Moldhagen, ich bin ja noch nicht so lange dabei.
Das beruhigt mich.
Ja, Housing First ist ein Programm, das besagt, wenn Obdachlose gleich in Wohnungen kommen, ja, dann kommen sie, so kommen sie am besten aus der Obdachlosigkeit. Das ist ja kein Schicksal, sondern eine Lebensform, die sich kein Mensch ausgesucht hat. Nur wie kommen sie da wieder raus? Sie sind sehr, sehr, sehr kraftlos, wenn sie obdachlos sind. Es gibt viel Gewalt auf der Straße. Ja, es ist nicht nur kalt. Sie essen schlecht. Sie haben schlechte medizinische Versorgung. So, wenn sie die Menschen gleich in Wohnungen unterbringen würden, dann würden sie on the long tatsächlich Geld sparen, weil diese Menschen es viel eher schaffen, da gibt es Studien zu, sozusagen auf die Beine zu kommen und dann wieder in ein, sagen wir mal, bürgerliches Leben zu kommen, wo sie sich selbst selbstständig sind und nicht auf Hilfe angewiesen sind. Das wirkt natürlich erst irre teuer, aber Finnland macht das so. Und Finnland hat damit sehr gute Erfahrungen. Es gibt also Modellprojekte inzwischen auch in Berlin. Die haben auch gesagt, wir steigen ein. Und die Sozialsenatorin in Berlin, die das jetzt gerade angekündigt hat, sagt, das ist Corona, ist eine Chance. Wir fangen jetzt mit den ersten, ich glaube, 100 an. Aber wir werden das aufweiten und wir werden, ich weiß nicht, welche Zahl sie genannt hat, aber in ein paar Jahren haben wir dann keine Obdachlosen mehr. Ist ja mein Ziel.
Ich wollte gerade sagen, das ist mal eine spannende Ansage und tatsächlich ein politisches Ziel, das zu erreichen, bestimmt viel Applaus auch bekommen würde, wer das
genau schafft. Und die Hamburger haben sich das tatsächlich in Koalitionsvertrag geschrieben, Housing First. Ich denke auch, dass meine neuen Kollegen von Hinz und Kunst dazu bestimmt beigetragen haben, weil sie immer gesagt haben, Housing First, Housing First, Housing First. Und da soll es ein Modellprojekt geben, aber jetzt sind die ein Jahr schon am Start. Und davon ist noch gar nichts zu sehen. Und das finde ich bedauerlich, weil, wie gesagt, wenn die Berliner sagen, Mensch, Corona ist eine Chance, wir fangen damit mal an, ja, dann fangt doch bitte auch an in Hamburg, fangt doch an, guckt doch mal, was passiert. Jeder Mensch, der nicht mehr obdachlos ist, ist ja, da kann man sich doch noch freuen.
Und ist ja auch toll, wenn Sie sagen, es gibt schon 150, die wirklich privat finanziert durch Spenden, durch Zivilgesellschaft schon irgendwo in, vielleicht nicht in Wohnungen, aber in Einzelunterbringung wohnen. Und das klappt ganz gut. Das ist ja auch ein Indiz dafür, dass diese These
das ist, sozusagen genau, funktioniert. Genau, es ist ein Indiz, aber es ist nicht Housing First. Weil diese Menschen wissen alle, am 1. Ja, April ja, müssen sie wieder auf die stimmt. Straße. Und sie leben da auch nicht wie in einer eigenen Wohnung. Dazu kommt ja auch die Souveränität über den Herd. Nicht, die können da nicht kochen, die können, das ist schon noch was ganz, ja, ganz anderes, was Housing First ermöglicht. Und es gibt übrigens nicht nur in Berlin, ne? Es gibt in Ulm und in Düsseldorf und überall gibt es da schon Projekte und man fragt sich doch, eine rot-grün regierte Stadt sollte da doch auch mal einsteigen, ja?
Vielen Dank. Wir sprechen gleich noch weiter über das Thema und kommen auch noch mal kurz auf Hinz und Kunst natürlich zurück. Zuvor wollen wir aber über Sie sprechen, noch ein bisschen wenig näher Sie und Ihren Werdegang kennenlernen. Und wir beginnen bei Friedrichs Flaschenpost ja immer mit einem kleinen Spiel, diesen Teil des Gesprächs. Friedrich fragt, ich stelle 10 Entweder-Oder-Fragen und Sie antworten ganz spontan. Los geht's. Geht es bei Ihnen von Hamburg aus betrachtet im Urlaub eher nach Norden oder eher nach Süden?
Norden.
Ah, okay. Was trinken Sie lieber, Tee oder Kaffee?
Tee.
Da muss man schon ein bisschen nachdenken. Okay. Das muss jetzt natürlich sein, HSV oder St. Pauli?
St. Pauli.
Das war überzeugt. Am freien Abend lieber ins Restaurant oder kochen zu Hause? Also wenn man
kochen zu Hause.
Wenn man ins Restaurant könnte natürlich.
Kochen zu Hause.
Kochen zu Hause. Welche Zeitung lesen Sie privat häufiger? Das Hamburger Abendblatt oder die Zeit?
Die Zeit.
Sind Sie eher chaotisch oder organisiert?
Chaotisch.
Fragen wir Ihre Kollegen nochmal nach der Sendung. Wenn man auf der Straße oder in der U-Bahn angebettelt wird, etwas geben oder nicht?
Nein.
Warum nicht?
Oh, Herr Moldhagen, ich hatte lange einen Partner, der selber im Slum aufgewachsen ist. Und er hat mir das so beigebracht und ich habe das nie hinterfragt. Aber er hat gesagt, er wäre nie aus dem Slum in Brasilien rausgekommen, wenn man ihm etwas so einfach gegeben hätte.
Okay.
Deswegen finde ich Hinz und Kunst gut, weil unsere Verkäufer müssen eben nicht betteln. Die verkaufen eine Zeitung, die haben einen Job.
Sie arbeiten und bekommen dafür Geld, genau.
Genau. Aber vielleicht war das jetzt nicht stubenrein, was ich gesagt habe. Also ich muss darüber noch nachdenken, ich bin da ja relativ neu.
Alles gut, aber spontan, die Antwort war spontan, das war doch wunderbar. Im Sinne des Spiels perfekt. Zurück zum Spiel. In der Redaktionssitzung lieber alles ausdiskutieren oder auch mal auf den Tisch hauen und entscheiden, so machen wir das jetzt?
Darf man beides sagen?
Kommt in diesem Podcast schon mal vor. Insofern lasse ich das gelten.
Danke.
Und letzte Frage, was wird wahrscheinlicher Ihr nächster Job, Politikerin oder Pastorin?
Politikerin.
Okay, das sind wir gespannt drauf. Vielen Dank. Ja, danke fürs Mitspielen. Blicken wir ein bisschen auf Ihren Werdegang. Also Sie sind seit 1. Januar 2021 Chefredakteurin von Hinz und Kunst, also jetzt ein paar Wochen. Was hat Sie eigentlich gereizt, sich für diesen Job zu bewerben und ihn dann jetzt auch zu bekommen?
Ich bin Journalistin. Und das ist das Straßenmagazin Hamburgs, das ist einfach auch ein richtig tolles Magazin, was Hamburg hat, was einzigartig ist, doch sehr gut gelesen wird. Und ich kann 60 Seiten Monat um Monat mit relevanten, aber auch lustigen Themen und lustvollen Themen füllen. Wunderbar fotografiert, das müssen Sie als Journalist wissen, dass wir viel ja nur noch mit Digitalfotos, die schon vorliegen, arbeiten, hier nicht. Wir haben eigene, wir können Fotografen, die so begeistert sind, dass wir für unsere leider nicht so hohen Honorare trotzdem so wunderbar arbeiten. Das macht mir riesigen Spaß. Das war das Hauptmotiv. Ich will da jetzt gar nicht mit altruistischen Motiven sagen, das wäre mein Hauptmotiv gewesen. Nein, aber es ist natürlich toll, etwas zu machen, was einem echt Spaß macht und wo man auch denkt, das kann ich, das habe ich gelernt. Und dann weiß, und ich tue noch Gutes damit, das ist natürlich sehr schön.
Finde ich toll, dass Sie das mit den Fotos sagen. Das finde ich auch als Leser von Hinz und Kunst, muss ich sagen, ich finde, dass es wirklich auch visuell immer wieder sehr, sehr stark ist, also ohne die Texte herabwürdigen zu wollen. Das ist schon toll. Wie waren denn eigentlich die Reaktionen darauf? Hat vielleicht auch sogar jemand die Nase gerümpft, so nach 25 Jahren Spiegel jetzt zu Hinz und Kunst?
Ja, es gab, glaube ich, irgendjemanden von der Welt, der so einen Podcast gemacht hat und da haben zwei Herren über mich geredet und gesagt, also wie kann man denn sowas tun? Die sitzen aber, glaube ich, in Berlin und kennen Hinz und Kunst nicht. In Berlin gibt es nicht so ein schönes Magazin, das ist leider so. Es gibt mehrere Zeitungen, ich will die gar nicht herabwürdigen, aber die haben nicht die Möglichkeiten, die Hinz und Kunst hat. Die sind irgendwie, da ist die Historie offenbar anders. Und die lieben Kollegen von der Welt war das, glaube ich, kannten das nicht, denn die Hamburger Kollegen und Kolleginnen, also die vom Spiegel zum Beispiel, das war echt erstaunlich. Habe ich wirklich gestaunt und war auch richtig stolz auf meine alte Redaktion. Es gab nur positive Resonanz, nur.
Toll. Nun haben wir schon gesagt, Sie sind viele Jahre schon Journalistin. 30 sind es, glaube ich, ungefähr, habe ich ein Porträt über Sie gelesen. Und Sie haben ja auch gesagt, das war schon auch eine journalistische Entscheidung, jetzt so Hinz und Kunst zu gehen, einfach diese 60 Seiten füllen zu können mit den Kolleginnen und Kollegen. Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal auf den Punkt bringen, was ist denn jetzt eigentlich aus Ihrer Sicht guter Journalismus?
Guter Journalismus ist in diesen Zeiten vor allem, wenn man Nachrichten rüberbringt, die stimmen. Ja, wenn man Nachrichten verbreitet, die stimmen. Das heißt, ich prüfe, ist das richtig, indem ich Ian Stein umdrehe, der sozusagen, ich kann nie ausschließen, dass ich doch irgendwie einer Lüge aufsitze. Aber heute keine Fake News zu verbreiten. Und im Gegenteil, dann kommt dazu die Gewichtung. Ja, nicht jede Nachricht ist eine Nachricht, weil sie vielleicht, ja, nicht relevant ist, nicht? So. Und das heißt, relevante Nachrichten zu verbreiten, so zu verbreiten, dass alle sie verstehen, das ist guter Journalismus.
Spannend. Finde ich toll, dass Sie diesen zweiten Teil auch noch gesagt haben, auch so rüberzubringen, dass man sie versteht, dass sie eben auch ankommen bei den Menschen, ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Und sollten natürlich die Voraussetzung, dass man sie überhaupt aufschreibt oder sendet. Nun ist ja Hinz und Kunst ein interessantes Medium, das eben einerseits Zeitung ist, andererseits ja eben auch so Bestandteile von Initiative hat und eben, Sie haben schon gesagt, es gibt ja auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Wie eng ist denn jetzt eigentlich Ihr Kontakt so zu Bürgerschaft, zu Behörden, zur Politik auch in so einer Position? Das ist ja, stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Als Journalistin hat man ja vielleicht eine gewisse Distanz und als Aktivistin will man da bestimmte Dinge durchsetzen. Wie ist denn das jetzt bei Ihnen?
Oh, wollen Sie es direkt wissen? Ich versuche, Frau Leonhardt, die Sozialsenatorin, hat versucht, gleich, bevor ich noch angetreten bin, mich einzuladen, mit mir zu reden. das ist wegen Corona, ist dieser Termin geplatzt. Und seit Januar versuche ich zu sagen, Mensch, wir sollten vielleicht mal reden, weil wir sehr verschnupfte Reaktionen auf unsere Kritik bekommen haben. Sehr verschnupft. Also, und das empfinde ich als eine, also im Moment müssten wir miteinander reden, aber wir reden nicht miteinander. Warum? Müssen Sie Frau Leonhard fragen. Das heißt, es ist, und es ist auch bei Fördern und Wohnen, das ist ja der andere große Player in Hamburg, der eben Obdachlosenunterkünfte zum Beispiel betreut, ja. Auch da ist die Bereitschaft, mit Hinz und Kunz wirklich transparent und offen umzugehen, in meinen Augen unterausgeprägt. Und ich würde mir wünschen, dass es besser würde, dass man da mehr Gespräch, das Gespräch auch hinter den Kulissen sucht. Und im Übrigen ist das auch für Journalisten normal. Also auch als Journalistin habe ich schon, was weiß ich, war in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel Korrespondentin und da war damals Angela Merkel CDU-Chefin und da gab es mehrfach Hintergrundrunden, wie man das so nennt. Das heißt, das ist nichts das ist für mich als Journalistin normal und es ist eher so, dass Hinz und Kunz da in Hamburg zumindest größere Probleme hat. Dass Herr Tschentscher zum Beispiel, bevor er antrat, Hinz und Kunz kein Live-Interview gewährt hat, das war ein Novum in der Geschichte dieser Zeitung. Alle anderen, die sich um das Bürgerschaftsmeisteramt beworben haben, haben Hinz und Kunz ein Interview gegeben. Also ich bin da noch etwas erstaunt und suche nach den Gründen, warum da keine größere Durchlässigkeit ist. Ich war vorher Schleswig-Holstein-Korrespondentin und da war das normaler, ehrlich gesagt, in Kiel.
Okay, interessant. Und vielleicht ist dann jetzt ja auch der Neustart eine Gelegenheit, da auch neue Kontakte zu knüpfen. Ich würde gerne noch eine persönliche Frage stellen. Also so die Themen der Zeitung sind ja oft auch harte Themen, ne? Also Obdachlosigkeit, soziale Not, jetzt eben die Todesfälle von 12 Menschen. Nehmen Sie das eigentlich auch mit, beziehungsweise wie schalten Sie auch von sowas ab, wenn man sich so den ganzen Tag auch mit so den Schattenseiten der Gesellschaft beschäftigt?
Das hatte ich beim Spiegel genauso. Also ich war ja 25 Jahre beim Spiegel und ich habe mich da auch nicht vor den traurigen, dreckigen und unanständigen Seiten gedrückt, denn das ist auch Journalismus, dass man da hingeht, wo es wirklich wehtut. Und Herr Moldhagen, ich bin Seglerin. Also im Sommer segel ich. Das halte ich für meine Art der Meditation. Tja, und im Winter mache ich Pilates.
Das geht immerhin auch unter Corona-Bedingungen.
Ja, und ich fahre viel Fahrrad oder so. Also ich meine, das geht. Wir müssen uns ja alle immer mal distanzieren. Das ist total, total wichtig. Sonst landen wir im Burnout, oder? Also das ist wirklich, das macht jeder so, wie er das macht. Ich mache das halt so. Außerdem habe ich viele gute Freunde und so, nicht? Also Verdrängung ist Teil unseres Überlebens, nicht? Von uns allen.
Absolut. Vielen herzlichen Dank für diesen Teil, wo wir auch ein bisschen über Ihren Werdegang sprechen durften und was Sie auch aktuell jetzt gerade beschäftigt in dieser neuen Aufgabe. Kommen wir nochmal zu Hinz und Kunz zurück und sprechen darüber. Also Sie haben in einem der vielen Interviews jetzt zu Ihrem Amtsantritt gesagt, ich zitiere Sie jetzt, als Journalistinnen und Journalisten müssen wir die Finger in gesellschaftliche Wunden legen, damit diese geheilt werden können. Wunden heilen, das ist natürlich auch ein großer Anspruch. Wie versucht Hinz und Kunz jetzt als Zeitung, als journalistisches Medium dazu beizutragen?
Ich gebe Ihnen einfach ein Beispiel.
Sehr gerne.
Sie wissen doch, dass Hamburg seit 2 Jahren einen Kältebus hat. Ja, das machen Ehrenamtliche. Bisher war das bei der Alimaus angesiedelt. Jetzt geht es zum Kaffee mit Herz. Aber es ist vor allem ein ehrenamtliches, aus Spenden finanziertes Projekt. Vor 2 Jahren starb eine Obdachlose auf der Straße. Ich weiß jetzt, ich glaube, es war in Niendorf. Und eine Bürgerin, und zwar in den Armen einer Bürgerin, die hatte vorher schon 2 Tage lang gesagt, Mensch, diese Frau, ihr müsst ihr helfen, wir kriegen die hier nicht weg. Ne, die ist ganz schwach und niemand half. Und der Straßensozialarbeiter von Hinz und Kunz hatte zufällig, ehrlich gesagt, von dem Kältebus in Paris gehört, von einer anderen Obdachlosen, die sagte, Mensch, ich war in Frankreich und wenn der Kältebus nicht gekommen wäre, dann wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben. Daraufhin hat Stefan Karrenbauer, der Straßensozialarbeiter von Hinz und Kunz, gesagt, Hamburg braucht einen Kältebus. Und jetzt gibt es diesen Kältebus. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass die Stadt ein Kältebus installiert. Ich empfinde alles, was Obdachlose angeht, besser aufgehoben bei der Stadt. Da sollen die gerne zusammenarbeiten mit Ehrenamtlichen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Stadt eine ganze Menge zu viel ins Ehrenamt gibt, wo ich meine, das sei Daseinsfürsorge. Ja, das sieht man ja auch jetzt gerade, denn dieser Streit, der es gerade um den Kältebus gegeben hat, der Wechsel des Trägers scheint jetzt gut gelaufen zu sein, ist aber immer gefährlich. Wenn sich Ehrenamtliche streiten, die müssen das nicht machen. Die können auch sagen, ja, dann eben macht eure Tafel doch selber. Ja, und dann verhungern die Leute oder sterben auf der Straße vor Kälte, und weil es diesen Kältebus ja ganz eindeutig braucht, der eben Menschen aufsucht und sie in Sammelunterkünfte bringt, die sich nicht mehr von alleine dahin gehen können. Und danke. Es werden mehr.
Danke, gutes Beispiel. Und ich finde es toll, eben an solchen Beispielen auch zu sehen, wie praktisch eben auch die Arbeit ist hier in Hamburg, einerseits von Hinz und Kunst, aber eben auch von anderen Initiativen, Sie haben sie genannt. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer uns hören und sagen, Mensch, ist ja eigentlich toll, was da so läuft, wie könnten die jetzt auch zum Beispiel Hinz und Kunst unterstützen?
Mit Spenden. Hinz und Kunst trägt sich nur zur Hälfte durch den Verkauf in der Zeitung. Das liegt daran, also die Redaktion selber darf sagen, weil es so ist, wir leben von dem Einnahmen für die Zeitung. Aber zur Redaktion gehört ja ein Vertrieb und eine Straßensozialarbeit. Die dringen natürlich, der Vertrieb ist bei uns ganz anders als so ein normaler Zeitungsvertrieb. Da arbeiten mehrheitlich Menschen, die selber obdachlos waren. Das finde ich ganz toll an dem Projekt, dass das nicht Sozialarbeiter machen, die da die Regeln aufstellen, sondern Leute, die auch bei denen, die verkaufen, eine große Autorität genießen, weil sie das kennen. Und man braucht auch manchmal Autorität. Ja, das kann man sich ja vorstellen, dass Menschen, die auf der Straße leben, eigene Umgangsformen haben. Und die Ansprache gut ist von Leuten, wo sie sagen, okay, die haben es geschafft. Das ist natürlich auch sehr mutmachend. Ja, dass das Leute sind, die festangestellt sind bei Hinz und Kunst. Und um das zu ermöglichen, dass da so viele, dass dieser Vertrieb, der eben aufwendig ist, wo man eben Tag für Tag die Zeitungen über den Tresen gibt, ja, und abkassiert und so weiter. Und diese Sozialarbeiter haben, die das noch flankieren. Da geht es zum Beispiel um Beratung, eben wie bekomme ich Hartz IV oder eine Wohnung oder was weiß ich. Das alles braucht auch Spenden. Und Hinz und Kunst lebt nicht durch irgendeine Institution, also die Kirche oder so. Es gibt keine Querfinanzierung oder irgendwelche Behörden. Deswegen, ich muss nicht mit Behörden reden. Ich bin nicht bei denen angestellt, sondern bei Hinz und Kunst, einer gemeinnützigen GmbH. Gott möge in dem Fall dafür sorgen, dass die EU nicht Hand anlegt an gemeinnützige GmbHs, denn an Hinz und Kunst sieht man, was für eine tolle Sache das ist.
Das ist garantiert auch mal eine Podcast-Folge wert, dieses Thema. Das ist völlig richtig. Sie haben ja schon im ersten Teil gesagt, dieses Housing First wäre sozusagen ein langfristiger Ansatz, wo Sie sagen, okay, das wäre das, was man eigentlich bräuchte, jetzt nicht nur, um Leute in diesem Winter vorm Erfrieren zu sichern, sondern um eben auch Menschen, die jetzt obdachlos oder wohnungslos sind, eben langfristig zu helfen. Eine andere Dimension, über die wir in Hamburg viel sprechen, ist ja auch der Wohnungsbau. Also gerade kürzlich gab es ja wieder die Nachrichten, dass trotz Corona eben doch eine ganze Menge Wohnungen in Hamburg gebaut worden sind, darunter auch Sozialwohnungen. Ist das auch richtig? Merken jetzt eigentlich auch Menschen wirklich mit niedrigsten Einkommen da schon Entspannung auf dem Wohnungsmarkt, oder sind das eigentlich getrennte Paar Schuhe nach der Erfahrung von Hinz und Kunst?
Da müssen Sie meine Kollegen fragen. Also ich habe da drei Kollegen, die, ich würde sagen, investigativ unterwegs sind und immer wieder Leerstand feststellen oder Schmu feststellen. Bei diesen, das weiß ich, wir gucken da ja auch eher dahin, wo es mal wieder nicht klappt, ja, wo, wir haben das jetzt im aktuellen Heft, da wird eine Villa, die im Bestand der Saga ist, nicht an den Meistbietenden veräußert, statt, wie die Saga eigentlich versprochen hatte, an Menschen aus, im Bildschirm ist das, ne, aus dem Viertel, die das durchaus auch finanzieren können. Ja, also das soziale Versprechen ist da gebrochen worden. Auf sowas gucken wir viel eher. Und wir wissen, glaube ich, ja wohl alle, dass der Wohnungsmarkt nicht entspannt ist. Insofern, da muss man einfach wirklich viel bauen. Aber man muss vor allem auch, finde ich, da beim Verdichten und so weiter gut nachdenken. Ja, wieso, wie kann es sein? Ich glaube, dass ein für mich, aber ich bin, wie gesagt, ganz neu da drin, ich bin keine Expertin, aber die vielen Menschen, die in 100 Quadratmeter Wohnungen alleine wohnen, als Seniorinnen und Senioren, weil die Familie ausgezogen ist, der Partner verstorben ist. Da müsste es doch richtig tolle Programme geben, damit die in kleinere Wohnungen und handelbarere Wohnungen ziehen, die aber dann bitte nicht noch teurer sind. Denn wenn du so eine alte Miete hast, bleibst du eher in einer 100 Quadratmeter Wohnung, die dich in jeder Hinsicht überfordert. Und unfassbar viel, im Grunde genommen ja eine Art Leerstand bedeutet. Ja? Da ist viel Kreativität gefragt.
Auch da gibt es ja sogar das eine oder andere in Hamburg schon. Wir hatten kürzlich tatsächlich als Friedrich-Ebert-Stiftung eine Veranstaltung dazu, wo mal so ein paar dieser Modelle vorgestellt worden sind. Ganz spannend, aber es ist eben noch im relativ quantitativ in einem kleinen Stadium. Ne? Hier und da gibt es einzelne Initiativen, aber natürlich alles andere als jetzt in Hamburg flächendeckend. Ja, die letzte Frage, wir kommen schon zum Ende unserer Sendung, ist in jeder Podcast-Folge gleich. Wir bitten nämlich unsere Gesprächsgäste um eine Flaschenpost an die Zukunft. Was schreiben Sie denn in Ihre Flaschenpost an die Zukunft zum Thema unserer heutigen Sendung Obdachlosigkeit in Hamburg und was man dagegen tun kann?
Oh, ja, wie gesagt, ich habe schon Housing First genannt, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir alle helfen, aber auch wenn wir hingucken und diesen Kältebus eben zum Beispiel anrufen, wenn wir sehen, Mensch, da ist jemand, da müssen wir uns Sorgen machen, nicht weggucken, sondern hingucken und auch in Kontakt treten, die beißen nicht. Das sind, ich hatte ja gesagt, ich würde jetzt Bettlern nicht unbedingt Geld geben, weil man mir das so nahegelegt hat, aber ich würde immer fragen, kann ich sonst was für Sie tun oder möchten Sie was zu essen haben oder was zu trinken haben? Das besorge ich Ihnen gerne. Ja? Also diese direkte Hilfe und die Ansprache, die ist sehr, sehr wichtig.
Da sind wir auch wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass gerade jetzt natürlich im Moment durch Corona eine Situation ist, es einfach auch Kommunikation und menschliche Begegnung fehlt. Das ist, glaube ich, nochmal ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für die Flaschenpost an die Zukunft, aber vielen Dank für das Gespräch, Annette Bruns, Chefredakteurin des Hamburger Straßenmagazins Hinz und Kunst. Danke für Ihre Zeit heute. Danke aber vor allem an Sie und an Ihr ganzes Team für die Arbeit, die journalistische Arbeit von Hinz und Kunst, die immer wieder auf wichtige Themen unserer Stadt hinweist und zugleich eben auch ein Projekt ist, das Menschen Würde und Perspektive gibt. Alles Gute Ihnen, alles Gute der ganzen Hinz und Kunst-Familie in diesen herausfordernden Zeiten.
Ja, dann danke ich im Namen der gesamten Hinz und Kunst-Familie.
Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Dietmar Moldhagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Tschüss und bis zur Folge 34 von Friedrichs Flaschenpost. Und vergesst nie, so wie gerade Annette Bruns gesagt hat, Solidarität beginnt mit dem Hinschauen, mit dem Wahrnehmen von Missständen, aber bitte nicht beim Hinschauen enden, sondern dann auch eben, wie wir gerade gehört haben, den Kältebus anrufen oder bei Hinz und Kunst anrufen und auch praktisch aktiv werden.
Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.